Ja, schön, dass es heute so voll geworden ist hier. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ausgerechnet heute es so voll ist. Und ich stelle mir die Frage, warum du ausgerechnet heute gekommen bist. Vielleicht haben deine Eltern dir versprochen, dass du, wenn du in den Gottesdienst gehst, nachher ein dickes, fettes Essen kriegst. Und dann bist du hier hingekommen. Vielleicht bist du auch hier, weil du die Botschaft einfach für dich selbst persönlich schon angenommen hast, die Auferstehungsbotschaft. Vielleicht bist du aber auch hier, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Denn ein guter Christ, der geht ja zwischendurch zum Gottesdienst, oder? Aber interessanterweise ist das so, dass sehr viele Menschen gerade zu Weihnachten und zu Ostern in den Gottesdienst gehen. Weißt du eigentlich, dass dein Glaube davon abhängig ist, ob Christus auferstanden ist oder nicht? Ist dir das eigentlich bewusst? Eine Frau sagte mal, ich kann alles aus der Bibel glauben, nur nicht, dass er auferstanden ist. Und da ist was Wahres dran. IDEA hat mal eine Umfrage machen lassen. Die war schon 2019 und ich weiß, Umfragen muss man immer mit Vorsicht genießen. Aber unter den befragten Menschen, es waren 2000, die befragt wurden, waren 42% davon, die die Auferstehung abgelehnt haben. Jetzt rechnet mal mit. 28% davon wissen es gar nicht. Und circa 11% machten gar keine Angabe. Wie viel Prozent bleiben übrig? 18% von den Menschen, die befragt wurden, glauben tatsächlich noch an eine Auferstehung. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Und scheinbar gibt es viele Menschen, die an Jesus Christus glauben, aber die Auferstehung trotzdem leugnen. Und es war nicht nur heute so, es war auch damals zu der Zeit so. Und Paulus hat einen sehr spannenden Abschnitt in der Bibel. Ich möchte mit euch heute keine Beweise aufzählen, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, beziehungsweise welche Beweise dafür sprechen oder nicht. Ja, das ist heute nicht mein Thema. Ich möchte heute die Bedeutung der Auferstehung hervorheben. Warum ist es für Christen so entscheidend, dass Jesus auferstanden ist? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wir schauen uns den Abschnitt in 1. Korinther 15, Vers 12 bis 22 an. Genau. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Nun, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Problem haben nicht nur wir Menschen heute, das Problem gab es auch damals schon. Denn die Auferstehung, das ist ja schon so eine heikle Sache, oder? Also daran zu glauben, das ist ja schon etwas Merkwürdiges. Aber Paulus gibt hier so einige Argumente, wo er sagt, Leute, wenn das nicht stimmt, dann können wir eigentlich alle einpacken. Denn Paulus macht den ersten Punkt hier, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt eigentlich inhaltslos. Ich könnte hier heute stehen, ihr könntet mir heute eine ganze Stunde zuhören, keine Angst, so lange wird die Predigt nicht gehen, aber ihr könntet eine ganze Stunde zuhören und am Ende nach Hause gehen und ihr würdet genauso leer nach Hause gehen, wie ihr gekommen seid. Ja, ich könnte hier auch irgendwas darüber erzählen, wie man den Rasen zu Hause von grün in rot bekommt. Ja? Nur bringt das keinem Menschen weiter. Es interessiert keinen. Aber woraus besteht denn unsere Predigt? Predigen wir nicht eigentlich den Gekreuzigten? Predigen wir nicht eigentlich die Hoffnung, die wir Christen haben? Predigen wir nicht das, dass wir sagen, du kannst von deinen Sünden befreit werden? Lieben, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist all das nicht wahr. Wir könnten uns hier vielleicht lieber eine Kaffeeveranstaltung machen oder so eine Veranstaltung machen, wo ich mir ein bisschen Geld in die Tasche kriege. Ne? Aber euch wird das nichts bringen. Und das zweite Argument, was Paulus hier anführt, ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube nichtig oder inhaltslos. Ja, das würde heißen, das, was ich predige, ist ja auch alles inhaltslos. Also ist das, woran ihr glaubt, genauso hinfällig. An was glaubt ihr denn? Unser Glaube besteht doch darin, dass wir daran glauben, dass wir Vergebung der Sünden empfangen haben. Dass wir ein Glaube haben auf eine bessere Welt. Weißt du, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kannst du dran glauben, aber es wird dir nichts bringen. Das wird dir genauso viel bringen, wenn du daran glaubst, dass Elefanten fliegen können. Und? Was ist schon dran? Das nächste Argument, was Paulus bringt, ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind die Aposteln falsche Zeugen. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Ja, wenn Paulus und die anderen Aposteln irgendwas von Jesus berichten und als falsche Zeugen hingestellt werden, das heißt, die behaupten etwas, dass Gott Jesus auferweckt hat, aber wenn Gott es gar nicht gemacht hat, dann sind das alles falsche Zeugen. Und ganz ehrlich, wenn das schon falsch ist, was stimmt denn noch von dem, was Paulus sagt? Und wenn die Aposteln auch alle falsch sind, dann ist doch das ganze Neue Testament hinfällig, oder? Das nächste Argument, was Paulus bringt, ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Und über diesen Punkt musste ich viel nachdenken. Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. Und ich weiß, ich habe mal vor 10, 15 Jahren, ich weiß gar nicht, wann es war, waren wir auf einer Veranstaltung, auf einer Gemeindefreizeit. Und da musste ich auch zu Ostern Anbetung machen. Und da habe ich die erste Frage gestellt, was ist wichtiger? Karfreitag oder Ostersonntag? Was denkt ihr? Was ist wichtiger, dass Jesus gestorben ist oder dass er auferstanden ist? Na, jetzt, nachdem ich schon so viele Argumente gebracht habe, ne? Beides, auf jeden Fall beides. Eine bedingt das andere, natürlich. Das heißt, eine Auferstehung ohne die Kreuzigung wäre auch nichts. Aber eine Kreuzigung ohne die Auferstehung wäre genauso wenig was. Ja, und das, was Paulus hier sagt, ist, dass wenn Jesus am Kreuz gestorben ist für deine Sünden und für meine Sünden, dann ist das zwar alles schön nett, aber das bringt dir nichts, wenn er nicht wieder auferstanden ist. Und wir wollen gleich nochmal genau klären, warum das so ist. Das nächste Argument, was Paulus hier bringt, ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind alle, die an Jesus geglaubt haben und gestorben sind, auch verloren. Wie viele Menschen kennt ihr, die an Jesus geglaubt haben, die gestorben sind? Wahrscheinlich eine ganze Menge, oder? Und jedes Mal auf einer Beerdigung sagen wir, wir werden uns wiedersehen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wirst du mal keinen wiedersehen. Das ist mal Fakt. Und die Frage ist, was es dann auch bringt, dass wir uns taufen lassen. Wir haben vor kurzem Taufe gefeiert. Ich weiß nicht, wie kalt das Wasser war. 4 Grad? Ja, wer geht bei 4 Grad einfach in die Brucherei, Leute? Das ist doch Also wenn Jesus wirklich nicht auferstanden ist, dann sind diese Leute, ich weiß nicht, was mit denen ist. Was bringt das dann, wenn wir uns an moralische Gebote halten? Wenn wir Dinge sein lassen, die Gott nicht haben möchte, was bringt das? Wenn Christus nicht auferstanden ist, bringt das alles gar nichts. Dann bringt das auch nichts, dass Christen sich als Feuerfackeln zur Zeit Neros aufstellen ließen und für ihren Glauben gestorben sind. Dann bringt das auch nichts, dass sie sich den Löwen vorgeworfen haben und zerrissen wurden, alles wegen ihres Glaubens. Wenn Christus nicht auferstanden ist, war das alles umsonst. Und dann müssen wir wie Paulus sagen, ein paar Verse weiter, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ihr Lieben, mit dieser Frage der Auferstehung steht oder fällt die ganze Theologie. Der ganze Glaube steht oder fällt mit dieser einen Frage. Und nochmal zur Erinnerung, es sind 18% von denen, die tatsächlich glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich weiß nicht, wonach sich ihr Glaube noch richtet. Und vielleicht bist du heute auch hier. Auch mit dieser Einstellung, dass du sagst, ja, ob Jesus auferstanden ist, das ist doch alles irgendwie so ein bisschen, ja, ist ja unlogisch, das geht ja gar nicht. Aber ich möchte dir erklären, oder wir möchten uns heute mal anschauen, warum es so wichtig ist, dass Jesus auferstehen musste. Das hat eine große Bedeutung für uns. Nun, bevor wir über Auferstehung reden, müssen wir über was reden? Über den Tod. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne über den Tod redet, aber ich glaube, es ist keiner da, der gerne über den Tod redet, oder? Denn der Tod, der ist etwas Schreckliches. Wenn wir daran denken, wie viel zu Zeiten vom Naziregime, wie viel Hitler und Stalin, wie viele Menschen sie umgebracht haben. Man geht von Schätzungen ungefähr aus zwischen 14 und 17 Millionen Menschen, die einfach hingerichtet und ermordet wurden. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen durch den Krieg schon umgekommen sind, auch jetzt durch Ukraine und Israel. Wenn wir darüber nachdenken, dass jährlich 73 Millionen Kinder abgetrieben werden, die Zahl, die müsst ihr euch mal vorstellen. Die meisten von uns haben schon mindestens einen Bekannten oder Verwandten beerdigt und zu Grabe getragen. Und ihr Lieben, das ist alles andere als schön. Der Tod ist einfach etwas Schreckliches. Selbst neulich, da gab es diese Familie des Siemens-Managers, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, steigen als Familien in einen Helikopter und freuen sich darauf, einen Rundflug zu machen. Und irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, bricht dieses Ding zusammen. Diese ganze Familie stürzt ab und in einem Nu ist eine ganze Familie ausgelöscht. Dabei haben die sich solche Pläne gemacht. Die hatten Pläne gehabt für die Zukunft. Die wollten ihr Leben genießen. Und überall, wo man heute nur hinschaut, gibt es nur Tod, Tod, Tod und abermals Tod. Egal, welche Nachrichten wir uns anschauen, überall geht es um Tod. Lieben, der Tod, der trennt, der vernichtet, der Tod scheidet und der Tod, der zerstört. Denn der Tod ist die Vernichtung des Lebens. Wir werden das gleich nochmal brauchen. Der Tod ist die Vernichtung des Lebens. Und wisst ihr was? Ich habe es schon mal hier erwähnt. In 100 Jahren sitzt keiner von uns mehr hier. Denn keiner von euch überlebt 100 Jahre, vielleicht die einzelnen 104. Und das ist schon krass, oder? Gibt es ungeborene Kinder hier? Ihr Eltern, die ihr Kinder zur Welt bringt, wisst ihr eigentlich, dass dieses Kind schon mit einem Virus auf die Welt kommt? Und dieser Virus ist der Tod. Das Kind wird geboren mit einem Virus, der Tod heißt. Nun aber, woher kommt dieser Tod? Wer hat uns das Ganze eingebrockt? Paulus sagt in Vers 21 hier, wie der Tod durch einen Menschen kam. Ja, und wer ist verantwortlich dafür, dass es den Tod gibt? Ich? Du? Wenn das durch einen Menschen kam, dann wissen wir aus der Bibel, dass es Adam gewesen ist. Und wir wissen aus der Bibel, dass Adam eigentlich leben könnte, oder? Denn was hat Gott zu Adam gesagt? Er hat zu ihm gesagt, wenn du gehorsam bist, wirst du leben. Wenn du ungehorsam bist, wirst du sterben. Das wissen selbst die Kinder. Ist heute auch nicht anders, oder? Nun, die meisten von uns wissen, wie das ausgegangen ist. Wir wissen, dass Adam durch die Sünde den Tod gesehen hat. Ja, und diesen Tod, den gab es in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist die Trennung von Gott geschehen. Das nennen wir den geistlichen Tod. Dieser Mensch ist geistlich von Gott gestorben. Das ist nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die unterbrochen wurde. Und deswegen muss der neue Mensch durch den Heiligen Geist wieder erneuert werden. Spannend, oder? Und zum anderen ist es der leibliche Tod, der als Folge des geistlichen Todes eingetroffen ist. So musste Adam und Eva das erste Mal mit dem Tod konfrontiert werden. Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Wie war es eigentlich für Adam und Eva? Bis dahin kannten sie eigentlich nur das Leben, richtig? Also Adam und Eva haben eigentlich den Tod bis dahin noch nicht gekannt, den leiblichen Tod. Alles, was sie kannten, war die Geburt von Abel, von Kain, also erst Kain, dann Abel. Und sie kannten das, dass neues Leben entstehen kann. Alles, was Adam und Eva kannten, war neues Leben. Aber plötzlich kommt der Tod in sie hinein. Und das müssen sie schmerzhaft feststellen, wie ihr eigener Sohn auf einmal tot auf dem Feld liegt. Also ich stelle mir das sehr grausam vor. Etwas, was ich bis dahin noch nicht kannte, obwohl ich nur Leben kannte, sehe ich auf einmal, wie mein Sohn leblos da liegt. Es ist kein Lebensodem mehr in ihm. Wie schrecklich muss es für die Eltern gewesen sein, ihr Lieben. Wisst ihr aber, was das größere Problem war? Dass Adam seinen Sohn nicht mehr lebendig machen konnte. Und das Schlimmste für Adam muss gewesen sein, dass er eigentlich selbst verantwortlich dafür war. Denn Gott hatte es ihm noch von Anfang an gesagt. Wenn du ungehorsam wirst, dann wirst du sterben. Und jetzt sieht Adam den Ausmaß seiner Sünde. Jetzt sieht er, wie seine Sünde, seine Trennung von Gott auf einmal sein eigenes Kind fordert. Und somit wird Adam Zeuge davon, dass der Tod durch sein eigenes Versagen präsent wird. Er wird Zeuge davon, wie sein eigener Sohn zu einem Mörder wird. Und daran sieht man, dass der Sohn den gleichen Virus trägt wie sein eigener Vater. Und durch diesen Tod werden wir alle immer wieder darauf hingewiesen, dass der Tod das Ergebnis der Sünde ist. Den Tod kann man nicht leugnen, ihr Lieben. Und das alles wegen dieser einen Schlange. Könnt ihr euch erinnern, was die Schlange gesagt hat? Ihr werdet sein wie Gott. Euch wird es so gut gehen. Ja, so ist die Schlange. Ein Lügner von Anfang an. Erst verspricht sie dann Paradies, Und danach reißt sie alle mit in den Tod. Und nichts anderes bringt sie mit als den Tod. Und somit kam der Tod in die Welt, ihr Lieben. Und niemand von uns ist in der Lage, diesen Tod aufzuhalten. Auch wenn viele Menschen daran forschen, irgendeine Pille zu erfinden, wo man den Tod umgehen kann oder das Leben verlängern kann. Und ich kann euch eins sagen, es wird ihm nicht gelingen. Und jetzt verstehen wir, um jetzt verstehen zu können, warum Jesus auferstehen musste, müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Wir müssen einen Exkurs machen, was Wiedergutmachung in der Bibel bedeutet. Wiedergutmachung ist das, was Gott eigentlich von Anfang an in der Bibel fordert. Ja, wir nennen das auch Schadensersatz oder Entschädigung. Wenn jemand von euch bei mir 5 Euro klauen würde, wie viel Euro muss er mir zurückgeben, damit alles wieder beglichen ist? 5. Eigentlich eine einfache Rechnung, oder? Also 5 Euro geklaut, ich muss 5 Euro wiedergeben, dann ist der Schaden damit beglichen. Wenn jemand jetzt mein Auto zerstört, meinen schönen Toyota, hört auf zu grinsen, meinen schönen Toyota, wenn ihn jemand zerstört, was muss er mir wiedergeben? Es reicht doch nicht, wenn er mir ein Kaninchen dafür gibt, oder? Oder ein Tesla, reicht mir auch nicht. Na, reicht mir auch nicht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Also wenn jemand eine Sache zerstört hat, dann muss er diese Sache genauso wieder ersetzen. Das ist Wiedergutmachung und das ist ein Prinzip bei Gott. Das ist ein ganz normales Prinzip. Und jetzt haben wir ein Problem. Adam hat was zerstört? Er hat das Leben zerstört. Und wie kann Adam jetzt das Leben wiederbringen? Wie kann Adam, der das Leben zerstört hat, Gott jetzt das Leben wiederbringen? Das funktioniert nicht. So sehr er das auch wollte, aber das funktioniert einfach nicht. Ja, wer ist nämlich der Einzige, der das Leben wiedergeben kann? Es ist Gott. Es ist Gott, der lebendig machen kann. Was wir in der Schöpfung schon sehen, wo er eine lebendige Seele einhaucht. Und jetzt kommt auch etwas Wichtiges, ihr Lieben. Nachdem Jesus am Kreuz durch sein Opfer jeden Schaden beglichen hat, meinen Schaden, deinen Schaden, meine Sünde, deine Sünde, musste er das Leben wiederbringen, das Adam zerstört hatte. Lieben, aber wenn Jesus nicht auferstanden ist und am Kreuz geblieben ist, dann unterscheidet er sich von keinen anderen Religionsführern dieser Zeit. Dann unterscheidet er sich nicht von Mohammed oder von Buddha oder wie sie alle heißen. Denn wenn Jesus genauso im Grab geblieben ist, konnte er genauso das Leben nicht wiederbringen. Das ist wichtig zu verstehen. Und jetzt liegt dieser Jesus im Grab. Und alle warten ganz gespannt, was passiert. Ihr Lieben, wenn Jesus im Grab geblieben ist, ist alles, was ich in den ersten Punkten gesagt habe, alles wahr. Dann verstehe ich nicht, warum ihr eure Zeit hier verschwendet. Dann geht nach Hause grillen. Wenn Jesus im Grab geblieben ist, hat der Tod nach wie vor das letzte Wort. Und mit dem Tod ist alles aus. Wenn der Tod die Zerstörung des Lebens ist und es keine Auferstehung aus dem Tod gibt, kann es auch kein neues Leben geben. So einfach ist das. Aber wenn der Tod die Zerstörung des Lebens ist und es gibt einen, der aus dem Tod auferstanden ist, dann und nur dann, ihr Lieben, kann es ein neues Leben vom Tod geben. Und das ist die Botschaft. Wenn Jesus also nicht im Grab geblieben ist, Freunde, wenn nicht, dann ist das Leben wiederhergestellt. Das Leben, das Adam zerstört hat, ist wiederhergestellt durch die Auferstehung unseres Herrn. Und das ist der Grund, warum wir hier sind heute. Lieben, deswegen sagt Paulus hier in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, als Erstling. Nun aber ist Christus auferweckt, denn ansonsten macht das keinen Sinn. Ihr Lieben, Christus ist auferstanden. Jesus lebt, ihr Lieben. Wisst ihr das? Nur dann macht es Sinn, Christ zu werden. Ansonsten überhaupt nicht. Ihr Lieben, weil Jesus auferstanden ist, ist unsere Predigt eben nicht inhaltslos. Weil Christus auferstanden ist, ist unser Glaube nicht inhaltslos und hat einen Inhalt. Weil Christus auferstanden ist, sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Und weil wir diese Hoffnung haben auf ein neues Leben nach dem Tod, ihr Lieben, deswegen gehen wir bei 4 Grad ins Wasser. Deswegen lassen wir uns verspotten für unser moralisches Verhalten. Deswegen gehen einige von uns in den Tod. Deswegen lassen sich einige geißeln. Deswegen lassen sich einige verbrennen. Nur deswegen, weil Christus auferstanden ist. Der Grab, das leere Grab, ist der Beweis dafür, ihr Lieben. Und so wie durch Adam der Tod in diese Welt kam, sagt Paulus, ist durch Christus das neue Leben gekommen. Und das ist der Grund, warum wir Christen, wir reden sehr viel über das Kreuz und das ist auch nicht falsch. Aber ich glaube, dass wir viel zu selten über die Auferstehung reden und über das, was nach dem Tod ist. Lieben, und dann kommt noch zum Schluss der letzte Vers. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und das ist fast der schönste Vers hier, oder? Wer von euch möchte leben? Ich glaube, das ist eine sehr rhetorische Frage. Ich glaube, ihr braucht die Hand nicht heben. Ich weiß, dass jeder von hier leben möchte. Denn niemand von uns möchte sterben, ihr Lieben. Niemand von uns möchte es. Denn der Tod, der ist etwas Schreckliches. Und was Paulus hier sagt, ist, dass alle Menschen, die in Christus oder die Christus ablehnen, die werden in Adam eines Tages sterben. Die werden den ewigen Tod haben. Das ist der zweite Tod. Das ist die Hölle, ihr Lieben. Davon berichtet die Bibel ganz deutlich. Und das ist alles andere als Leben. Alle Menschen, die Christus aber erkannt haben und an ihn glauben, sind die, die in Christus sind. Die haben sich teilhaftig gemacht an Christus und werden nach dem Tod das ewige Leben sehen. Ist das nicht herrlich? Darf ich dich einladen, heute nochmal darüber nachzudenken? Willst du wirklich leben? Oder willst du wirklich verloren gehen? Wisst ihr, du kannst ausprobieren, ob eine Karotte gut schmeckt. Ja? Und wenn sie nicht schmeckt, kannst du dir am nächsten Tag sagen, okay, ich esse keine Karotten mehr, das schmeckt mir nicht. Aber den Tod, ihr Lieben, das kannst du nicht ausprobieren. Das passiert nur ein einziges Mal. Und dann kommt die Ewigkeit. Wenn du heute sagst, ich glaube das, was er gesagt hat. Ich glaube daran, dass was wir am Freitag gehört haben, dass Jesus Christus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Da komm nach vorne. Übergib dein Leben Jesus. Oder du kannst es auch zu Hause tun. Du musst nicht unbedingt nach vorne tun. Aber denk ernsthaft darüber nach. Vielleicht hast du auch noch Fragen. Während der Predigt, die aufgekommen sind oder von Freitag oder sonst irgendwelche Fragen zum Glauben, dann komm auf uns zu. Aber lass es nicht einfach so, wie es ist. Ihr Lieben, Christus ist auferstanden. Amen.